HR Info. Hessen.
Es rumort bei der Parteijugend der Alternative für Deutschland, der Jungen Alternative, kurz JA. Einige Mitglieder sollen enge Kontakte zur rechtsextremen Szene haben. In Internetforen der JA wurden Gewaltfantasien gepostet und Mitglieder sollen sich rassistisch geäußert haben. Unser erstes Thema ist das heute in der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Pascal Lasserre. Drei Landesverbände der JA werden derzeit vom Verfassungsschutz beobachtet. Der JA-Bundesverband hat den Landesverband Niedersachsen sogar aufgelöst. Und jetzt zieht offenbar auch die Junge Alternative in Hessen Konsequenzen und will sich ebenfalls auflösen. Unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden ist Nikolas Buschlüter und wir haben ihn gefragt, wie denn die Begründung für diesen Schritt lautet.
Der wichtigste Grund ist ganz klar die fehlende Rückendeckung für die Junge Alternative in der AfD. Wir hier vom Landtagsstudio Wiesbaden haben eine interne E-Mail einsehen können, die der JA-Landesvorsitzende von Hessen, Jan Nolte, an alle Mitglieder in Hessen verschickt hat. Und darin steht, dass die Lage sehr ernst sei für die JA, weil inzwischen nicht nur im Bund, sondern auch in Hessen eine Mehrheit in der AfD die Junge Alternative wegen der bundesweiten Entwicklungen nicht mehr als offizielle Jugendorganisation anerkennen möchte. Und selbst wenn die Zweidrittelmehrheit auf einem Bundesparteitag zur Aberkennung dieses Status nicht erreicht würde, dann sei dieser Antrag aufgrund seiner symbolischen Wirkung verheerend, sagt Nolte. Und deshalb empfiehlt der Landesvorstand der JA Hessen den Mitgliedern auf einem Landeskongress der Auflösung der JA Hessen zuzustimmen.
Du hast von einer internen E-Mail gesprochen. Wurde der Inhalt denn von der Jungen Alternative bestätigt?
Also Nolte hat uns gegenüber den Inhalt weder bestätigt noch dementiert. Das bedeutet in politischen Kreisen fast immer so viel wie doch, der Inhalt stimmt. Er hat dem HR aber gesagt, also Nolte, in der Jungen Alternative seien viele Mitglieder zurzeit frustriert. Jetzt seien alle Optionen offen und Näheres werde man dann im nächsten Jahr sehen.
Was für eine Rolle spielt denn die Junge Alternative bisher in Hessen?
Die Junge Alternative Hessen gibt es noch nicht so lange. Sie wurde erst 2015 gegründet. Sie ist aber trotzdem schon einige Male aufgefallen. Zum Beispiel, als bekannt wurde, dass Landeschef Jan Nolte Maximilian T. in seinem Bundestagsbüro beschäftigt hat. Maximilian T., der galt als möglicher Komplize von Franco A. Und gegen Franco A. wurde ja wegen Terrorverdachts ermittelt. Es kam dann aber zu keiner Anklage, ganz wichtig zu sagen. Ein anderes Beispiel, nach Informationen der Frankfurter Rundschau, waren außerdem zwei Mitglieder im Vorstand der Jungen Alternative im Jahr 2017, also letztes Jahr, an einem Angriff in Marburg auf einen Journalisten beteiligt, der Fotos von einem Treffen der Jungen Alternative machen wollte. Und dieses Treffen fand in einem Verbindungshaus der Burschenschaft Germania statt. Und diese Burschenschaft, die wurde in Hamburg vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ja genau, apropos Verfassungsschutz. Was sagt denn die Behörde hier in Hessen zur Jungen Alternative?
Der Verfassungsschutz in Hessen sagt, derzeit werde die Junge Alternative Hessen nicht beobachtet, aber es seien vereinzelt Verbindungen zwischen rechtsextremistischen Gruppierungen und der Jungen Alternative Hessen beobachtet worden.
Wenn sich die Junge Alternative auflöst, was kommt denn eigentlich danach?
Vermutlich eine neue Parteijugend und dann wird natürlich interessant sein, wird es wirklich eine neue Parteijugend, eine neue Organisation oder bekommt sozusagen das gleiche Baby einfach einen neuen Namen? Und in der E-Mail hat Nolte geschrieben, ein Teil des Vorstands werde sich in Abstimmung mit der AfD dafür einsetzen, ein Angebot für junge Parteimitglieder auch zukünftig sicherzustellen. Also ich finde, das hört sich so an, als wären die Planungen für eine neue AfD-Parteijugend in Hessen schon offensichtlich weit gediehen.
Der Hessische Jugendverband der AfD, die Junge Alternative Hessen, will sich auflösen. Informationen von Nikolas Buschlüter. Es gibt immer wieder Menschen, die außergewöhnliche Hobbys haben. Ist ja auch oft völlig in Ordnung. Im jetzigen Fall aber deckt sich das Hobby überhaupt nicht mit den Gesetzen in Deutschland. Denn Polizisten haben in verschiedenen Orten im Landkreis Waffen gefunden. Brisant dabei, einer der Verdächtigen, ein 50-Jähriger aus dem Leuner Ortsteil Stockhausen, sitzt für die NPD im Gemeindeparlament. Zwei weitere Tatverdächtige aus dem Ort gehören der rechtsextremen Szene an. Außerdem wurden auch die Wohnungen von zwei 18-Jährigen in Solms und Eringshausen durchsucht. Mike Markloff ist unser Reporter, er hat sich in Stockhausen umgehört und wir haben ihn gefragt, Was macht denn die Beamten so sicher, dass es sich bei den Männern wirklich um Neonazis handelt?
Tja, also in den Wohnungen haben sie tatsächlich NS-Devotionalien gefunden, also Armbinden mit Hakenkreuzen, Dolche mit SS-Aufschrift und Porträts von Adolf Hitler. Darüber hinaus haben sie auch noch mehrere Gewehre gefunden, eine scharfe geladene Pistole und auch Wurfsterne, Messer und ein Bajonett. Auf einem der Dachböden stießen die Polizisten wohl außerdem auch noch auf einen Schießstand.
Wie lief denn die Razzia ab?
Die haben erst einmal um 6 Uhr zugeschlagen im Schutze der Dunkelheit und haben dann dementsprechend zugegriffen. Dabei haben sie also die ganzen Entdeckungen gemacht tatsächlich. Und das war also ein Großaufgebot des Staatsschutzes, Spezialeinsatzkräfte, die hier vor Ort waren.
Was weiß man denn über die Männer, die in diesen Wohnungen gewohnt haben?
Zwei der Verdächtigen sollen als politisch motivierte Straftäter gelten aus der rechten Szene. Das ist wohl bekannt, sagte die Polizei. Einer der Männer soll außerdem für die NPD im Ortsbeirat von Leuenstockhausen tatsächlich sitzen. Er ist außerdem Mitglied der sogenannten NPD-Schutzstreifenzone, die also hier Patrouillengänge in Wetzlar vornehmen wollte. Also das sind alles bekannte Leute und auf die kommt jetzt jede Menge Ärger zu.
Nach einer Razzia im Lahn-Dill-Kreis findet die Polizei bei mehreren Männern Waffen und einen Schießstand. Mike Markloff ist unser Reporter und er hat Einzelheiten berichtet. Würden Sie für knapp 90 Cent die Stunde arbeiten? Okay, das ist natürlich eine rhetorische Fangfrage, denn das würde bei uns wohl so gut wie niemand freiwillig tun. Abgesehen davon ist es ja auch verboten. Es gilt der Mindestlohn von zurzeit 8,84 Euro die Stunde. Bauarbeiter aus Rumänien, die haben aber tatsächlich weniger als 1 Euro pro Stunde bekommen. Das regt sie ziemlich auf, verständlicherweise. Doch es ist schwierig, sich dagegen zu wehren, denn ihr direkter Arbeitgeber, der sitzt in Slowenien. Ein Dutzend der betrogenen Bauarbeiter hat jetzt in Offenbach öffentlich protestiert. Vor den Toren des Unternehmens, das verantwortlich sein soll. Thomas Corella berichtet.
3 Monate harte Arbeit auf Baustellen in Rüsselsheim, Seligenstadt und Frankfurt. Und auf ihren Lohn warten sie heute noch, ein halbes Jahr schon. Arbeiter aus Rumänien mit einem Job in Hessen, trotzdem fast mittellos.
Wir hatten sehr, sehr große Probleme. Er sagt zum Beispiel, dass er fast rausgeflogen wäre aus der Unterkunft, dass sie kaum Geld hatten, um sich was zu essen zu kaufen.
Ein Dolmetscher übersetzt, was Konstantin Mustaza berichtet. 43 Jahre alt, auf Baustellen in Hessen vermittelt, von einem Subunternehmer aus Slowenien. Jeden Tag fallen Überstunden an. Das sollte sich lohnen, eigentlich.
Also er hat insgesamt einen Monat gearbeitet und er hätte dann jeden Tag gehört bekommen, ja, du kriegst dein Geld und wurde immer wieder hingehalten.
Mit ein paar Kollegen ist Mustaza nach Offenbach gekommen und baut auch hier eine Mauer, eine symbolische. Es reicht, bis hierher und nicht weiter, will sie sagen. Unterstützt werden sie von Michael Baumgarten. Er arbeitet im Europaverein für Wanderarbeiter. 12 Rumänen fordern ausstehenden Lohn von rund 36.000 Euro.
Die Leute haben so 220 Stunden im Monat gearbeitet und der eine hat jetzt so 200 Euro aufs Konto bekommen und der andere, da steht 800 auf dem Lohnzettel, die hat er aber gar nicht bekommen. Für die Monate April, Mai, Juni haben sie jetzt noch so gut wie gar nichts bekommen, sage ich mal.
Das haben ihm die Männer erzählt. 220 Stunden Arbeit. Das wären allein in diesem Monat 60 Überstunden. Wer für ausländische Subunternehmer arbeitet, sieht dafür nur selten Geld, sagt die Erfahrung. Und wenn, dann nur den Mindestlohn. Bestenfalls. Dabei liegt aus Baumgartens Sicht die Gesamtverantwortung beim Generalunternehmer, einer Offenbacher Firma, die Aufträge für alle Baustellen vergeben hat. An Subunternehmer wie den in Slowenien, der jetzt nicht zahlt. Aber dafür will der Generalunternehmer nicht aufkommen, sagt Baumgarten.
Wir haben Kontakt aufgenommen, aber wir haben sofort eine Antwort vom Anwalt erhalten und nicht von der Firma persönlich. Gerade in der Not ist ja auch die Verhandlungsbereitschaft der Rumänen relativ hoch. Die wurden aber samt und sonders abgelehnt. Wir kennen das von anderen Generalunternehmern, dass sie sagen, okay, wir setzen uns zusammen. Aber hier wurde halt von Anfang an gemauert.
Und der slowenische Subunternehmer mache es genauso und tauche ab. Was öfter passiert, berichtet Johannes Schader. Auch er begleitet die Protestaktion für die Industriegewerkschaft Bau. Gerichtlich bekomme man den Subunternehmer kaum zu fassen.
Die Ansprüche müssen in Slowenien eingeklagt werden und die Klagen müssen dann auch dort zugestellt werden. Das heißt, das ist ein Akt, der ist endlos. Wir haben schon mehrere Verfahren über diesen Weg verloren. Das heißt, aus unserer Sicht ist das einzig Praktikable, den Generalunternehmer dran zu kriegen, weil der juristische Weg einfach nicht klappt.
Zumindest nicht im Ausland. Die meisten der betrogenen Bauarbeiter halten es für sinnlos, vor Gericht zu ziehen, sagt der Verein für Wanderarbeiter. Nur 4 von ihnen wollen ihren Lohn nun einklagen.
In Offenbach haben Bauarbeiter aus Rumänien gegen ihren geringen Stundenlohn protestiert. Informationen von Thomas Corella. Auch die rund 300 Mitarbeiter des Kosmetikherstellers BCM aus Dietzenbach im Landkreis Offenbach sind sauer. Denn so wie es zurzeit aussieht, droht ihnen Arbeitslosigkeit. Denn ihr Standort, der soll geschlossen werden. Das geschieht jetzt rund ein Jahr, nachdem die französische Firma Fareva BCM übernommen hat. Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Als sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter nun zu ersten Gesprächen trafen, haben Beschäftigte vor der BCM-Zentrale in Dietzenbach gegen die aus ihrer Sicht unverständliche Entscheidung demonstriert.
Wir haben es verdient, unsere Arbeitsplätze zu erhalten. Unsere Kunden waren immer zufrieden mit uns. Wir haben gute Qualität bis sehr gute Qualität abgeliefert.
Ich bin als junge Mädchen mit 22 in dieser Firma. Ich werde jetzt 60 Jahre. Ich habe keine Chance auf neue Arbeit. Ich war ganz allein. Ich bin fleißig und ich bin dermaßen enttäuscht, dass ich werde jetzt abgeschoben auf dem Gleis wie unbrauchbarer Mensch.
Zum 1. Oktober 2019 soll Schluss sein bei BCM Kosmetik. Viele Beschäftigte können dafür keinen triftigen Grund erkennen.
Wir haben immer noch sehr viele Aufträge. Wir arbeiten Schichtarbeit. Warum muss eine Firma geschlossen werden, die so viel Erfolg hat?
Fareva stellt im Auftrag von Großkunden unter anderem Kosmetika her. Auch BCM ist ein sogenannter Lohnhersteller. Vieles spricht dafür, dass es von vornherein das Ziel der Übernahme war, den einstigen Konkurrenten auszuschalten. Nur hat man die Rechnung ohne die aufmüpfige Belegschaft gemacht. Der Betriebsratsvorsitzende Adem Ilhan gibt sich kämpferisch.
Wir haben die ganze Zeit super Arbeit geleistet. Bloß weil er woanders auf der Welt Kapazitäten frei hat, möchte er hier die Firma zumachen und 300 Leute schamlos auf die Straße setzen.
Die Verhandlungen mit Fareva seien ausgesprochen schwierig, berichtet Jürgen Glaser von der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie.
Es ist extrem schwierig, hier wirklich Verantwortliche zu finden. Jemand, der wirklich Entscheidungen treffen kann, haben wir vor Ort nicht.
Der Einzige auf Arbeitgeberseite, der zum Konflikt zumindest telefonisch Stellung nimmt, ist BCM-Geschäftsführer Wilfried Dieterich. Er kritisiert Betriebsrat und Gewerkschaft. Sie hätten auf Eskalation gesetzt und mit einer Verzögerungstaktik frühere Verhandlungen verhindert. Allerdings vertritt nach Angaben der Arbeitnehmerseite in den nun laufenden Gesprächen nicht Dieterich die neuen Bosse aus Frankreich, sondern ein externer Berater. Nächster Schlichtungstermin ist der 15. Januar.
Mitarbeiter des Dietzenbacher Kosmetikherstellers BCM protestieren gegen die drohende Schließung. Ein Bericht von Wolfgang Hetfleisch.
HR Info, Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Vor ungefähr einem Jahr sind Sicherheitskräfte in eine Asylunterkunft in Biedenkopf gekommen und haben dort einen 27-jährigen Asylbewerber abgeholt. Der Asylantrag des Russen war abgelehnt worden. Er wurde deshalb wieder zurück in seine Heimat gebracht. Eigentlich ein Alltagsfall. 2017 sind zum Beispiel nach Angaben der Bundesregierung rund 24.000 Menschen abgeschoben worden. Doch bei dem Russen geschah das zu Unrecht. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht Gießen festgestellt. Das Land Hessen muss den Russen deshalb zurück nach Deutschland holen. Tobias Lübben berichtet.
Anfang vergangenen Jahres kam der Schock für den jungen Russen. Die Polizei holte ihn ab, in einer Flüchtlingsunterkunft in Biedenkopf, brachte ihn zum Flughafen und schob ihn ab nach Russland. Dabei war der 27-Jährige im Glauben, es sei noch nicht so weit. Zwar war sein Asylantrag abgelehnt worden, aber, sagt sein Anwalt Serhat Atalan,
dieser Bescheid wurde jedoch nicht zugestellt, erst nachdem sich die Ausländerbehörde bzw. das Regierungspräsidium Gießen gemeldet hat und gesagt hat, er müsse die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Erst dann hat er von diesem Bescheid erfahren.
Und hat dann auch sofort gegen die Ablehnung geklagt. Und solange so eine Klage läuft, ist eine Abschiebung nicht möglich. Eigentlich. Aber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war anderer Ansicht. Die Klage sei zu spät eingegangen, die Klagefrist längst abgelaufen. Der junge Mann verstand die Welt nicht mehr. Sein Anwalt Atalan sagt, man habe gar nicht früher klagen können. Der Ablehnungsbescheid sei doch nie angekommen. Atalan wandte sich ans Verwaltungsgericht Gießen.
Mit dem Antrag festzustellen, dass die Abschiebung des Betroffenen rechtswidrig war und deswegen die Abschiebung rückgängig gemacht werden muss.
Das Gericht gab ihm recht. Das Regierungspräsidium Gießen muss den Russen zurückholen. In den kommenden Wochen soll das geschehen. Wieder zurück in Hessen kann er dann versuchen, auf dem Klageweg doch noch Asyl zu bekommen. Sein Anwalt ist optimistisch. Sein Mandant gehöre der religiösen Minderheit der Jesiden an und werde in seiner Heimat verfolgt. Außerdem lebe die Mutter des jungen Mannes in Deutschland. Sie sitze im Rollstuhl, sei pflegebedürftig und brauche ihren Sohn. Das hessische Innenministerium sagt zu dem Fall, das sei die bisher einzige rechtswidrige Abschiebung in Hessen seit Beginn des großen Flüchtlingszustroms vor 3 Jahren. Und das Regierungspräsidium Gießen weist jede Schuld von sich. Man habe sich auf eine Mitteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verlassen und danach sei der Antrag des Russen rechtskräftig abgelehnt worden. Das Bundesamt wiederum schiebt den schwarzen Peter dem Postboten zu. Der habe seine Arbeit nicht richtig gemacht und den Bescheid nicht zugestellt. Offen bleibt, warum man all das nicht vor der Abschiebung klären konnte. Der Betroffene, der abgeschobene Russe, hatte jedenfalls auf die Panne hingewiesen.
Nach einem Gerichtsurteil muss das Land Hessen einen russischen Staatsbürger zurück nach Deutschland holen, weil er zu Unrecht abgeschoben wurde. Tobias Lübben berichtete. Fliegen war in diesem Jahr nicht immer ein Vergnügen. Und das nicht nur für Asylbewerber mit abgelehnten Asylantrag, sondern auch für ganz normale Passagiere. Verspätungen und Flugausfälle, die sorgten für Schlagzeilen. Die Ursachen dafür waren vielfältig. In Frankfurt waren es unter anderem die Sicherheitskontrollen, die zu Spitzenzeiten überlastet waren. Und deshalb gibt es jetzt am Frankfurter Flughafen 2 neue Kontrollspuren, an denen vieles besser laufen soll. Roman Warschauer berichtet.
An Spitzentagen, etwa in der Ferienzeit, müssen in Frankfurt mehr als 100.000 Passagiere durch die Sicherheitskontrollen, Tendenz steigend. Damit die Warteschlangen nicht zu lang werden, soll der Prozess an den neuen Kontrollstellen deutlich schneller gehen. Dabei soll die Kontrolle an sich mit der gleichen Gründlichkeit durchgeführt werden, betont Projektleiter und Bundespolizist Michael Kraft. Aber
der Grundgedanke ist, jeder Passagier soll an jeder Stelle des Prozesses einen anderen überholen können, um der individuellen Geschwindigkeit des Passagiers einfach Rechnung zu tragen.
Für alle Passagiere beginnt die Kontrolle wie bisher damit, die Plastikwannen mit dem eigenen Hab und Gut zu befüllen. Handy, Schlüsselbund, Kleingeld, dazwischen wird noch die Jacke gequetscht. Das können auch heute schon mehrere Passagiere gleichzeitig machen, aber der unerfahrene Reisende, der dafür etwas länger braucht, hält hinter sich alle auf. Nicht so bei den neuen Kontrollen.
Jeder andere Passagier, der Vielflieger ist, stellt sich einfach nebendran, packt schnell seine Sachen aus, die er auspacken muss, Flüssigkeitsbeutel, Laptop oder sonstiges, und geht dann direkt zum Sicherheitsscanner, ja, und muss sich eben nicht hinter dem langsamen Passagier anstellen.
Wer fertig ist, schiebt seine Wanne einfach nach vorne auf das Band und kann so den anderen überholen. Auch die anderen Stationen bei der Kontrolle sind auf einen Parallelbetrieb ausgelegt. So schauen sich jetzt etwa immer 2 Luftsicherheitsassistenten die Röntgenbilder des Handgepäcks an. Ziel: mehr Durchsatz pro Stunde. Denn die bisherigen Kontrollen sind an ihre Grenzen gekommen. Andreas Jung, Präsident der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen, zählt dafür mehrere Gründe auf.
Dass wir in den letzten Jahren am Frankfurter Flughafen in erheblicher Form Passagierzuwächse haben, roundabout 3 bis 4 Millionen zusätzliche zu kontrollierende Personen in der Luftsicherheit. Dass wir auf der anderen Seite feststellen, dass die Personen zunehmend mehr Gepäck, auch hochkomplexes Gepäck mitnehmen, das sehr gewaltgepackt ist, sehr viel Elektronik dabei, und wir ganz einfach in der Infrastruktur, so wie sie hier ist, im Prinzip damit leben müssen oder nur ganz geringfügig wachsen können.
80 bis 100 Passagiere können derzeit maximal an einer Sicherheitskontrolllinie in der Stunde abgefertigt werden. An anderen europäischen Flughäfen ist dieser Wert deutlich besser, teilweise 3-mal so viel. Genannt werden hier immer wieder die Flughäfen London oder Amsterdam. Umso erfreuter zeigte sich auch Flughafenchef Stefan Schulte.
Wir erwarten, dass wir damit für unsere Passagiere ein weiterhin sehr sicheres, aber deutlich komfortableres Produkt anbieten können. Und das steht ja im Vordergrund, sodass wir zum Schluss auch deutlich höhere Durchsatzzahlen pro Kontrolllinie erreichen werden und damit einfach kürzere Wartezeiten und ein angenehmeres Reiseerlebnis.
4 Wochen lang wird nun erst einmal erprobt, wie gut das neue System funktioniert, wo möglicherweise noch nachgebessert werden muss und ob am Ende die Ziele tatsächlich zu erreichen sind. Dann könnten diese neuen Kontrollstellen auch etwa im geplanten Anbau am Terminal 1 eingesetzt werden. Dieser Anbau soll bis zum Sommer fertig sein und soll zusätzlichen Platz für Sicherheitskontrollen bieten.
Am Frankfurter Flughafen soll es flexiblere und schnellere Sicherheitschecks geben. Informationen von Roman Warschauer. Lehrermangel, das ist ein Problem an hessischen Grund- und Förderschulen, das ist bekannt. Doch jetzt hat die Lehrergewerkschaft GEW auch für eine weitere Schulform Alarm geschlagen, für die berufsbildenden Schulen. Die Gewerkschaft hat dazu eine Studie veröffentlicht und in den kommenden Jahren, das sagt die Studie, werden viele Lehrer in den Ruhestand gehen. Es werden aber gleichzeitig nicht weniger Schüler werden. Unsere Landtagskorrespondentin Dunja Sadaki berichtet.
Lehrermangel, auch an berufsbildenden Schulen. und er wird sich verschärfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die die Lehrergewerkschaft GEW in Auftrag gegeben hat. In Hessen wird demnach die Schülerzahl an berufsbildenden Schulen erst einmal moderat sinken, so auch die bisherigen Prognosen aus der Politik. Aber danach sollen die Zahlen laut der neuen Studie wieder steigen. Roman George von der GEW.
Für Hessen besagt die Prognose, dass wir im Jahr 2030 an den berufsbildenden Schulen insgesamt 184.630 Schülerinnen und Schüler in Hessen haben werden.
Gleichzeitig geht die GEW-Studie davon aus, dass bis 2030 jede zweite Lehrkraft ersetzt werden muss, zum Beispiel, weil sie in den Ruhestand gehe. Die GEW warnt deshalb vor einem drastischen Lehrkräftemangel. Dem hessischen Kultusministerium macht die Gewerkschaft Vorwürfe. Bislang habe es die Situation an berufsbildenden Schulen eher stiefmütterlich behandelt, heißt es, obwohl dort seit Jahrzehnten ein Lehrkräftemangel herrsche. Auf HR-Anfrage verweist das hessische Kultusministerium auf Maßnahmen, die es bereits für Mangelfächer wie Metalltechnik oder Informatik anbiete. Schriftlich heißt es, Zitat:
Zur Lehrkräftegewinnung erlauben wir den Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst. Den Quereinstieg direkt in den Schuldienst ermöglichen wir darüber hinaus in den Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik und bei Bedarf in weiteren Fachrichtungen. Über die aktuellen Quereinstiegsmaßnahmen hinaus bereitet das Hessische Kultusministerium eine weitere langfristige Maßnahme vor, die gemeinsam mit den Universitäten durchgeführt werden soll.
Auch die GEW will den Lehrerberuf an berufsbildenden Schulen wieder attraktiver machen. Deshalb fordert sie von der zukünftigen Landesregierung, genau wie für die Grund- und Förderschulen, solle ein umfassendes Maßnahmenpaket für die berufsbildenden Schulen geschnürt werden. Zum Beispiel, indem man mehr Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen schaffe oder mehr Referendariatsplätze.
Sie hören HR Info Hessen mit Pascal Lasserre. Ein Kind besucht eine einsame Frau und macht dadurch deren bis dahin sehr tristes Leben wieder bunt. Diese Geschichte erzählt Der Besuch, so heißt das Bilderbuch von Antje Damm. Die Kinderbuchautorin aus dem mittelhessischen Fernwald Anneroth hat um die 30 Kinderbücher geschrieben. Und sie illustriert ihre Geschichten auch selbst. Ihre Bücher kommen an, sie sind in viele Sprachen übersetzt worden und haben auch zahlreiche Preise gewonnen. Zuletzt einen ganz besonderen für ihr Buch Der Besuch, Klaus Pradella.
Es ist kaum ein Jahr vergangen, in dem Antje Damm seit 2006 nicht einen Preis erhielt. Vor wenigen Tagen gewann die Anneröder Kinderbuchautorin mit der Auszeichnung der New York Times für eines der 10 besten Bilderbücher erstmals auch einen bedeutenden internationalen Preis für die englischsprachige Ausgabe ihres Buches Der Besuch.
Die Auszeichnung war schon besonders, weil es sehr selten ist, dass ein deutsches Buch in Amerika oder im englischsprachigen Raum erscheint. Und es ist ein internationaler Preis. Es waren Preisträger aus der ganzen Welt. Es werden aus, glaube ich, 1000 Büchern, die schon vorausgewählt sind. Und ich meine, da kann man sich schon ausrechnen, dass die Chancen nicht so groß sind, da drunter zu sein. Und es war schön. Ich habe mich gefreut. Und vor allen Dingen war es ja mit dieser Reise verbunden nach New York. Und das ist natürlich schon toll gewesen.
Den Juroren hatte besonders die außergewöhnliche Illustration in The Visitor gefallen. Eine auch für Antje Damm neue Gestaltungsform.
Dieses Buch ist so ein kleines Experiment gewesen. Ich bin ja Architektin, habe viele Modelle auch gebaut. Und ich hatte irgendwie die Idee, ein Bilderbuch in einem Modell spielen zu lassen, was ich baue aus Pappe. Insofern habe ich einen kleinen grauen Pappkasten gebaut, so ähnlich wie eine Puppenstube. Und dann habe ich dort kleine Figuren agieren lassen und habe dann diese einzelnen Szenen wie in einem Theater abfotografiert.
Und das gefiel nicht nur der Jury, auch Kinder, mit denen die Autorin regelmäßig Workshops durchführt, sind davon immer wieder begeistert. Dabei ist der 53-Jährigen wichtig, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, und da kann es dann auch um philosophische Themen wie die Zeit, das Nichts oder die Natur gehen. Eine besondere Inspiration braucht die 53-Jährige übrigens nicht. Die bekommt sie im Alltag frei Haus.
Ich habe 4 Kinder, 4 Töchter, und die sind natürlich schon so ein Fundus an Erlebnissen. Zum Beispiel gibt es ein Buch über eine Schnecke. Die hat meine Tochter im Wald gefunden, da war das Haus sehr kaputt und die haben wir dann wieder geflickt. Und die hat dann, das war eine Weinbergschnecke, 5 Jahre in unserem Garten überlebt. Diese Schnecke hieß tatsächlich Goliath, weil sie so stark war und überlebt hat. Und daraus ist dann ein Bilderbuch entstanden, Warten auf Goliath.
Die hessische Kinderbuchautorin und Illustratorin Antje Damm hat mit ihrem Bilderbuch Der Besuch einen Kinderbuchpreis der New York Times gewonnen. Klaus Pradella berichtete. Und übrigens auf hessenschau.de unter der Rubrik Kultur, da finden Sie ein Interview mit der Autorin und Sie können dort auch mal einen ersten Blick in das Buch werfen. Man sieht ja nichts im Radio. Im Internet finden Sie übrigens auch zum Nachhören und Herunterladen unsere Sendung HR Info Hessen. Genauer gesagt auf hrinforadio.de, so heißt die Adresse. Dort klicken Sie oben auf Podcast und uns finden Sie dann unter der Überschrift Hessen. Das ist der Name dieser Sendung. Mein Name ist Pascal Lasserre und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.